Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Zeitungen, die Presse und die Medien insgesamt befinden sich in einem Umbruch. Nicht mehr Information bestimmt das Geschäft, sondern zunehmend das Geld und die Rendite. Es geht nicht mehr vorrangig um Dienst an der Öffentlichkeit, um Qualität der Information, sondern erst einmal um Aufmerksamkeit. Ein Strukturwandel, der weittragende Folgen hat. Welche? Darüber diskutieren unter der Leitung von Christoph Keller ein Medienkritiker, ein Medienwissenschaftler und der Chefredaktor der größten Schweizer Qualitätszeitung.
Dieser Tage ist er auf allen Frontseiten zu sehen. Julian Assange, Gründer von WikiLeaks, ein Held der Wahrheit für die einen, ein Verräter an der Wahrheit für die anderen. Philipp Kuhni, Sie sind Begründer und Chefredaktor der medienkritischen Zeitschrift Editor und Präsident des Vereins Qualität im Journalismus. Was ist für Sie Julian Assange?
Eigentlich ein Transporteur, der es offenbar schafft, dass man ihm interessante Quellen gibt, der das allerdings nur partiell weitergibt und einzelne Medien, nicht an die Öffentlichkeit, muss man auch mal so sagen. Und von daher hat er eigentlich für mich gezeigt, wie wichtig die Qualität der Medien ist, die diese Quellen dann beurteilen.
Otfried Jahren, Sie sind Professor für Publizistik an der Universität Zürich, haben vor kurzem ein Forschungsprojekt zur Qualitätspresse und zur Finanzierung dieser Qualitätspresse abgeschlossen. Fördern Enthüllungen wie die von WikiLeaks die Qualität in den Medien?
Enthüllungen sind wichtig in der Demokratie, sie sind häufig auch angezeigt, vor allem wenn es um große Fragen der Gesellschaft geht oder um politische Dinge. Allerdings erwartet man dann, dass die Qualität gesichert wird, dass man weiß, nach welchen Regeln gehandelt wird und dass nicht beliebig vorgegangen wird. Und wenn jemand nur etwas veröffentlicht, um des Veröffentlichens willens, weiß ich gar nicht, wer hinter ihm steht.
Rich Schrele, Sie sind Co-Chefredakteur des Tagesanzeigers. Ihre Zeitung gehörte nicht zu den Privilegierten, die wie der Guardian, Spiegel und andere vorab Einsicht gekriegt haben in die Dokumente von WikiLeaks. Sie sind im Nachhinein dazugekommen. Welche Order haben Sie gegeben an die Redaktion, wie Sie mit diesen Dokumenten umgehen sollen?
Gut, es gab ja zwei Wege. Der eine wäre gewesen, dass wir beleidigt gewesen wären, dass wir nicht zu diesen großen Titeln gehören und sagen, das machen wir jetzt klein. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben sehr viel Interessantes in dieser Debatte gefunden und haben das dann auch entsprechend thematisiert. Ich denke auch, dass, um dem Thema ein bisschen das vorwegzunehmen, dass die Medien im Fall von WikiLeaks einen recht guten Job gemacht haben. Sie haben relativ wenig über die geplatzten Präservative geschrieben, aber relativ viel über die Rolle von eines solchen Netzwerkes in der Öffentlichkeit bezüglich Transparenz, was das heißt. Sie haben auch relativ viel geschrieben über die Außenpolitik der USA und erstaunlicherweise, man weiß jetzt ein bisschen mehr.
Das heißt, es gibt einen guten Grund, warum ich als Medienkonsument eben eine Zeitung kaufen soll und nicht gleich direkt in die Webseite von WikiLeaks einsteigen soll, um mir die Dokumente anzuschauen.
Auf jeden Fall. Beispielsweise Spiegel hat rund 50 Leute, die haben diese Dokumente durchforstet. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und aus meiner Sicht haben sie ein paar recht interessante Details und Zusammenhänge da jetzt in den Vordergrund gestellt. Wenn ich nur den Fall Libyen nehme, die Geiselbefreiung der zwei Schweizer Geiseln, da weiß man doch jetzt ein paar Dinge mehr.
Ich denke, das ist ja gerade die Qualität, die wir brauchen, diese Medien, die diese Dokumente beurteilen können, die das Hintergrundwissen haben, die die Ressourcen haben, diese Dokumente überhaupt aufarbeiten zu können, die das uns transportieren können, weil ich denke, wir alle oder fast alle wären überfordert, wenn wir jetzt die Dokumente nur als solche im Netz lesen würden. Das andere allerdings, und da komme ich doch auf gewisse Qualitätsmängel hin, ist, jetzt wurde ganz groß, also klar, das stimmt, was Rich Schrele gesagt hat, dass da interessante Dinge rausgekommen sind, aber in den Vordergrund wurden doch eher boulevardeske Themen gesetzt, nämlich wer hat über wen was gesagt und wie welchen Staatschef benannt. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Das Zweite ist, das staune ich sehr, dass jetzt plötzlich Medien die Frage stellen, ja, wie weit dürfen wir bei der Transparenz gehen? Also ich denke, das sind Fragen, die man eigentlich vorher sich überlegen müsste. Und wenn dann Aussagen kommen, wie wir dürfen dem Staat nicht schaden, denke ich, da stellen sich Fragen an den Journalismus generell.
Transparenz ist ja ein Thema in diesem Zusammenhang, Gottfried Jahn.
Transparenz, um der Transparenz willen, macht natürlich keinen Sinn, sondern man muss fragen, wozu wird Transparenz hergestellt? Und bestimmte institutionelle Transparenz ist in der Demokratie konstitutiv, das ist unbestritten, und Journalistinnen und Journalisten und die Medien haben den Auftrag, das natürlich auch für Transparenz zu sorgen, nach Kriterien, die überprüfbar sind. Aber bei WikiLeaks stellt sich die Frage, wer steht da eigentlich dahinter, in wessen Auftrag wird gehandelt, wer finanziert es? Dass irgendein Akteur versucht, irgendwelche Dinge zu verbreiten, ist okay. Das ist in einem pluralen System so. Die Aufgabe der Institutionen und der Medien ist es, zu prüfen, woher kommen diese Quellen, was machen die dahinterstehenden Akteure möglicherweise und für wen arbeiten sie?
Früher war es ja eigentlich so, dass Journalisten sich aufgemacht haben, um Quellen zu bergen, um Dokumente zu bergen, um Leute zu befragen, um vielleicht auch Informanten zu treffen, irgendwo in dunklen Garagen, um sich die Informationen zu beschaffen. Heute ist es WikiLeaks. Und eigentlich müssen sie ja gottenfroh sein, Reststrede, dass es etwas wie WikiLeaks gibt, weil sie ja die Ressourcen vielleicht gar nicht hätten, um solche Recherchen zu machen bei Ihnen auf dem Tagesanzeiger.
Nein, das ist falsch. Das ist nach wie vor diese Aufgabe von uns Journalisten, Journalistinnen, dass wir wirklich diese Dinge ans Tageslicht bringen. Da werden wir auch nicht müder bei dieser Aufgabe. Aber logischerweise, wenn WikiLeaks das Konzept hat, dass 7 Milliarden Menschen Dokumente aufs Netz stellen können, dann ist die Chance relativ rein statistisch gesehen größer, dass die auch mal ein paar brisante Dokumente aufs Netz stellen, die wir nicht selber haben, nicht?
Die Frage ist hier natürlich der Art und Weise, wie Sachen beschafft werden. Institutionen in der Demokratie, ein Parlament, eine Regierung, unser Bundesrat, muss die Möglichkeit haben, vertrauensvoll zu beraten, zu diskutieren. Es gibt Formen, wo Öffentlichkeit hergestellt wird und Formen, wo Öffentlichkeit nicht hergestellt wird. Wenn man das zerstört, zerstört man natürlich die soziale Stabilität von Gesellschaften. Das muss man eben wissen. Und deshalb haben wir ja Institutionen wie Redaktionen und Medien, wo wir wissen, sie sind bekannt, die Personen sind bekannt, sie haben Stimme und Gesicht, wie heute wir es heute auch wieder mitbekommen. Man kann sie anfragen, sie unterwerfen sich gewissen Regelungen, sie sind transparent und nicht ständig auf der Flucht. Akteure, die sich so verhalten, würde ich immer kritisch angucken, egal ob sie jetzt Finanzhaie sind oder in diesem Fall Medien oder Datenjunkies.
Aber es bleibt der Fakt, Sie haben es benannt, Reststrede, man kann es auch so sagen, die Komplexität der Welt ist so groß geworden, dass eigentlich die Ressourcen der Zeitungen, um diese Komplexität zu bewältigen, mindestens auf ein WikiLeaks-Niveau gehoben werden sollten, damit tatsächlich Redaktionen in Zukunft solche Arbeiten machen können. Und das ist ja nicht die Realität. Auslandsstellen beim Tagesanzeiger, 2,5 Vollstellen.
Gut, diese 2,5 Vollstellen, das wäre jetzt ein Märchen, wo ein bisschen WikiLeaks-Enthüllung ganz gut tun würde. Das ist nicht so, das ist unser Bestand in Zürich, wo wir sagen, wir wollen relativ wenig Leute in Zürich selber haben, weil wir wollen die Auslandkorrespondenten draußen haben, am Ort des Geschehens. Und zusammen mit der Süddeutschen Zeitung haben wir nach wie vor ein sehr gutes Auslandkorrespondentennetz. Da habe ich jetzt keine Befürchtung. Aber wichtig ist diese Funktion, die Sie angesprochen haben, der Reduktion von Komplexität. Das ist tatsächlich die Rolle der Medien, nicht? Und da werden auch die bezahlten Tageszeitungen nach wie vor ihr Gewicht behalten. Sie werden wahrscheinlich in dieser Funktion noch wichtiger, weil die Rolle, dass man Reduktion Komplexität nicht reduzieren kann, das ist das Problem für den Einzelnen heute in dieser Welt, nicht? Und diese analytische Einordnungsfunktion, das können eigentlich nur die bezahlten Tageszeitungen machen, weil sie eben diese Dossierkompetenz von ihren Leuten noch haben.
Guten Recht, aber was Sie, Herr Keller, gesagt haben, nämlich wie weit ist diese Qualität noch da? Das ist natürlich auch eine Frage der Ausstattung. Also Ausstattung jetzt auch ganz banal, wie viele Leute sind auf diesen Redaktionen noch angestellt? Sind es gut ausgebildete, genügend bezahlte, also hochwertige Leute? Weil diese Aussagen von zum Teil Verlegerseite, jetzt gerade neuestens von Basel Zeitung, ja, Quantität hat gar nicht unbedingt etwas mit Qualität zu tun, da gibt es schon klare Grenzen. Und wir beobachten einen Abbau in allen Redaktionen, sozusagen allen Redaktionen der Schweizer Medienhäuser. Und da muss man dann schon mal die Frage stellen, ist diese kritische Masse noch da, diese Qualität, die Reststrehle gerade benannt hat, auch leisten kann. Und da würde ich jetzt doch Fragezeichen setzen mit dieser Entwicklung in den Medien der Schweiz.
Aber der Strukturwandel besteht schon darin, dass in den letzten, ich sage jetzt mal, 15 Jahren Zeitungen insbesondere aus den Familienbesitz herausgelöst wurden, zu einem großen Teil in Basel aus der Familie Hagemann heraus, in Zürich die Familie Konings, die sehr bestimmend war beim Tagesanzeiger, und das Aktionariat eben
da ist, das aus diesen Zeitungen eine Rendite will. Und diese Rendite ist eben doch beträchtlich höher oder muss beträchtlich höher sein als dieses Sparbüchlein.
Es ist so. Es ist sicher ein Problem der Art, wie Medien finanziert werden und ob sie zum Beispiel tatsächlich als Aktien gehandelt werden können oder ob sie nur als vinkulierte Aktien existieren, wie bei der NZZ, bei der Tamedia ist es eben bekanntlich anders. Das hat Folgen für die Finanzierung, für die Geldbeschaffung, für die Bewertung. Aktienunternehmen werden nach Quartalsberichten geführt. Sie müssen sich anders in der Transparenz zeigen. Sie müssen eine gewisse Leistung bringen. Familiengeführte Betriebe hatten häufig das Prinzip, dass man davon ausging, eine gewisse Rendite über längere Zeiten zu erzielen. Man hat dann versucht, im Zeitungsgeschäft durch Akzidenzdruck und viele andere Dinge sozusagen sich zu refinanzieren und sich die Zeitung geleistet. Wie in Deutschland der Axel Springer als ein Beispiel jemand da war, der sich eine Zeitung wie die Welt geleistet hat, die nie profitabel sozusagen war. Diese Logik geht leider verloren. Sie spielt eine geringe Rolle und damit ist der Druck auf den Journalismus größer geworden, weil Quartalsberichte und Refinanzierungsfragen deutlicher zum Tragen kommen als vormals.
Dieser Strukturwandel, den Sie angesprochen haben, ich denke, es gibt drei Punkte. Der Besitz wird tendenziell anonymer, eben es kommen auch branchenfremde Investoren, zum Teil weiß man nicht mehr, wem gehören die Medien eigentlich. Dann die Renditelogik wird konsequenter, anders wie Sie beschrieben haben als früher in diesen traditionellen Familienunternehmen. Und dann sind immer mehr Medien in weniger Besitz. Das heißt, es gibt eine Art Monopolisierung, Konzentrationstendenz. Und ich denke, das muss Konsequenzen haben für das Verhalten der Medienbesitzer. Das heißt, wenn jemand Medien besitzt, ist das nicht das Gleiche, wie wenn er irgendwelche Luxusgüter verkauft. Sondern er hat eine gesellschaftliche Verpflichtung. Verpflichtung zur Transparenz, Verpflichtung auch anders mit dem Gewinn umzugehen, weil er garantiert einen Teil, Sie haben das gesagt, Herr Jahren, des demokratischen Funktionierens. Wenn ich ein kleines Beispiel machen darf, Restrelli hat gesagt, klar, das ist nicht das reine Renditedenken, aber die eine Logik des Tamedia-Konzerns, wo ja der Tagesanzeiger dazugehört, jeden Titel für sich abzurechnen. Das heißt, dort, wo Gewinn gemacht wird, wird in das teure Element, nämlich das teure Flaggschiff Tagesanzeiger, nicht rüber quersubventioniert, sondern der Tagesanzeiger muss für sich gewinnen. Dann kann man sagen, ja, der hat jetzt doch vielleicht einen Verlust gemacht, müssen wir wieder abbauen, aber dafür wird ein besserer Gewinn in einem anderen Bereich der Tamedia gemacht. Das finde ich eigentlich für diesen Bereich, nämlich eben Medien unlogisch und nicht ganz korrekt, weil am Schluss muss auch wieder im Tagesanzeiger Stellen abgebaut werden und es gibt Qualitätsdefizite.
DRS2, die Debatte zum Strukturwandel in den Medien, insbesondere in der Qualitätspresse. Bei mir am Tisch Philipp Kuhni, Rees Strehle und Otfried Jahren. Wie wirkt sich denn, Philipp Kuhni hat es auch angesprochen, Rees Strehle, Chefredakteur beim Tagesanzeiger, wie wirkt sich denn das, was Philipp Kuhni eben beschrieben hat, diese enge Finanzierung, diese Renditefinanzierung, aus Ihrer Sicht auf den Qualitätsjournalismus in Ihrer Zeitung aus? Sie müssen das, es wäre gelogen, wenn Sie sagen würden, ich spüre das nicht.
Nein, das ist richtig, wir spüren das, wir haben auch einen Kostendruck. Ich kann einfach sagen, was unsere Antwort darauf war. Wir haben nicht die Quersubventionierung verlangt, jetzt innerhalb der Gruppe, und zwar aus der Überlegung heraus, dass wir dann quasi auf eine Gunst, auf die quasi das Wohlergehen anderer angewiesen wären. Wir haben immer aber gesagt, es wäre vernünftig, und ich denke, es gibt auch beispielsweise in unserer Gruppe, die übrigens nach wie vor in einem Familienbesitz ist, mit einem geklärten Aktionariat.
Richtig, ja.
Es gibt tatsächlich hier, denke ich, auch ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, man soll unterschiedliche Renditevorgaben machen für einzelne Titel oder Projekte, die hauptsächlich den Sinn haben, Geld zu verdienen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es sind in der Regel die Pendlerzeitungen beispielsweise. Und es gibt andere, die eben quasi von der Kostenstruktur her viel, viel schwieriger sind, viel teurer sind. Und da soll man dann auch unterschiedliche Renditen sich als Ziel setzen. Nicht, das scheint mir beispielsweise eine vernünftige Idee. Dass die Familie denn die Idee hat oder die Vorstellung, dass sie auch ein bisschen Geld noch verdient mit Zeitungen, da haben wir nichts dagegen. Das staatliche Finanzierungsmodell, was Herr Professor Jahren angedeutet hat in seiner Argumentation, das würde uns auch nicht schlecht gefallen. Es gibt dann allerdings da auch ein paar Fallstricke,
nicht. Wir sollen ja kritisch gegenüber dem Staat bleiben können. Es gibt dann Auflagen gegenüber den Zeitungen, dass von da sind wir nicht so glücklich nicht. Und da gibt es noch das Stiftungsmodell, das haben wir auch beispielsweise im Guardian in London. Das wäre sicher ein schönes Modell, nur dazu braucht es natürlich den Willen eines Stifters, nicht, dass er sagt, dass ich mache das mein Vermögen eben der Öffentlichkeit.
Ich sage jetzt mal ein paar Stichworte. Nachher kommen wir, öffnen wir auch die Diskussion wieder. News Plus zum Beispiel, bei Ihnen im Tagesanzeiger. Das ist ja das Konzept, dass Tagesanzeiger entscheidet nicht mehr, ich sage es zugespitzt, nicht mehr nach Relevanz, sondern danach, wer wollen die Ersten sein und es soll eine eigene Geschichte sein. Das Primäre ist nicht, relevante Themen aufzubringen, sondern neue Themen, möglichst ein bisschen peppig aufgemacht und ein bisschen inszeniert, während die eigentlichen News in der Priorität nach unten rutschen. Das ist ja zum Beispiel ein Verhalten, wo man sagen kann, da will auch eine Zeitung wie der Tagesanzeiger unbedingt am Markt sein, unbedingt vorne sein und eben sich den Marktlogik unterordnen.
Nein, das ist ein Missverständnis von News Plus. Das wundert mich, weil ich seit bald 2 Jahren jetzt schon als Prediger von News Plus unterwegs bin. News Plus heißt nicht, was Sie jetzt gesagt haben, Keller. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es eine Nachrichtenlage gibt, die wird in Agenturmeldungen widerspiegelt. Das wird abgebildet in den Online-Portalen und in den Pendlerzeitungen. Das kostet nichts mehr. Das ist gratis für die Leute zu haben. Also alles, wofür wir Geld verlangen wollen, braucht einen Mehrwert nicht. Das hat nichts zu tun, dass wir uns von der Relevanz verabschieden. Im Gegenteil, Relevanz ist ein entscheidender Faktor. Wir wollen Analyse, wollen Recherche in diesem Bereich, dass dann eben auch ein bisschen unterhaltend sein darf, Zeitung zu lesen. Das stört uns nicht.
Otfried Jahren, Sie machen sich Notizen.
Nicht sehr viele. Ein Problem ist sicher, dass durch den Kostendruck, der real existiert und wo Herr Strehle versuchen muss, die optimalen Bedingungen noch zu schaffen für seine Redaktion, und das tut er meines Erachtens auch, hat dazu geführt, dass man natürlich eher dazu tendiert, meinungsorientiert zu argumentieren. Das ist viel billiger. Meinungsbeiträge kann man beliebig einkaufen oder auch selbst erzeugen. Und zum Zweiten ist natürlich der PR-Druck gestiegen. Das zeigen die empirischen Studien. Das heißt, immer mehr Informationen, die eigentlich Anzeigen sein könnten, werden sozusagen in die redaktionellen Teile verpackt. Selbst die NZZ am Sonntag mit ihrem Stilbund liefert ja so ein Kunstprodukt zwischen einerseits Werbung, PR und journalistischen Beiträgen. Das hat klar zugenommen. Und das hat natürlich zu tun mit der Finanzierung. Und deswegen müssen wir, glaube ich, da nochmal zurück. Wir haben einfach das Dilemma, dass das Verhältnis von Preis und Leistung gesellschaftlich nicht klar ist, den Leserinnen und Lesern auch nicht klar ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Preis-Leistungs-Diskussion von den Verlagen nicht geführt wird, überhaupt nicht geführt werden soll, weil man mit Objekten wie beispielsweise 20 Minuten Geld verdient, aber sozusagen die geldwerte Leistung verschenkt. Das verzerrt natürlich den Markt, das verzerrt die Präferenzen beim Publikum, die Präferenzen sind auch verzerrt bei Internetplattformen, weil man dort nicht zahlen muss. Die Frage von Preis-Leistung ist aber wesentlich dafür, dass man sagt, okay, ich bin bereit für ein bestimmtes Produkt, einer bestimmten Güte, einen Betrag X an Franken auch aufzuwenden. Dieses ist, glaube ich, ein zentrales Problem, in dem wir stecken. Solange nicht klar ist, welche Preise für welche Leistung verlangt werden können und am Markt durchgesetzt werden können, wird es Qualitätsprobleme geben und der Druck wird sich auf den Journalismus weiter erhöhen.
Genau, dieser Druck auf den Journalismus. Ich denke, es gibt so eine Tendenz in den Redaktionen, salopp zu sagen, ja, wir bringen eben das, was die Leute interessiert. Und ich denke, da drücken sich eigentlich die Redaktionen um eine Uraufgabe des Journalismus herum. Natürlich soll es die Leute interessieren, aber die Frage ist ja nicht zu sagen, wir schreiben das, was ihr eher gerne hört, sondern auch vielleicht unangenehme Analysen zu bringen, auf Dinge aufmerksam zu machen, die eben wichtig, eben relevant sind für das Funktionieren der Gesellschaft. Und dieser Gegensatz Interessanz, wenn man so sagen kann, und Relevanz, da habe ich schon das Gefühl, es gibt eine Tendenz mit der Entschuldigung, wir bringen eben das, was die Leute interessiert, mehr auf Interessanz zu gehen und weniger sich auch ernsthaft zu überlegen, was ist jetzt einfach so wichtig, dass wir nicht belehrend, aber das den Leuten auch präsentieren müssen. Also blöder Vergleich vielleicht, aber ein Arzt kann auch nicht sagen, was hörst du gern von meiner Analyse, wie es dir geht, sondern er muss vielleicht sagen, schau mal, ist nicht so angenehm, aber ich muss sagen, du hast Übergewicht. Also da denke ich, dass die Redaktion unter diesem ökonomischen Druck zu sehr auf wir wollen beliebt sein beim Publikum schielen.
Stelle, Sie haben es gehört, mehr Meinungsbeiträge, mehr PR auch in Zeitungen wie im Tagesanzeiger und eben ein Stück weit Gefälligkeit. Ich nehme nur das Stichwort, wir nehmen Themen aus dem Blog in die Zeitung hinein. Was sagen Sie dazu?
Gut, es gibt diese Tendenzen, das sind Zeiterscheinungen. Was uns betrifft, ein Tagesanzeige, kann ich sagen, es sind genau diese drei Punkte, die wir nicht wollen. Also es geht weder darum, im Sinne, wie das Herr Professor Jahren gesagt hat, dass wir jetzt nur noch Meinungen machen wollen, statt Fakten zu recherchieren. Im Gegenteil, Fakten, das oberste, denke ich, das Kerngeschäft der Tageszeitung. Also es muss darum gehen, und wer, wenn nicht eine Redaktion mit 150 Leuten, oder dass beispielsweise die SRG hat noch überhaupt die Fähigkeit und die Kapazität zum Recherchieren. Das ist unsere Hauptaufgabe jeden Tag. Der Druck von PR-Inhalten, habe ich auch den Eindruck, hat zugenommen, vor allem im bestimmten Bereich, Stil, wie Sie erwähnt haben, das ist richtig. Da haben wir versucht, von Seiten der Chefredaktorenkonferenz diesen Code of Conduct, Umgang von Medien mit Werbung, zu definieren, was verboten ist, Schleichwerbung zu machen, ähnlich wie das bei den elektronischen Medien gilt. Und der dritte Punkt, der Beliebigkeit, das haben wir nicht festgestellt also der Beliebtheit, dass wir quasi das schreiben, was die Leute gerne lesen wollen, haben wir nicht festgestellt bei unseren Online-Klicks. Im Gegenteil, es ist auch eine gute Nachricht. Wir merken, dass relevante Themen, Politik, Wirtschaft, auch unangenehme Wahrheiten, die Leute vielleicht im ersten Blick verärgern, nicht, wenn wir sagen, warum wir beispielsweise das Ja zur Ausschaffungsinitiative nicht für einen Glücksfall der Schweiz halten. Das lesen die Leute zwar interessiert, sie schreiben dann vielleicht böse Briefe, aber es ist nicht so, dass deswegen das Leserinteresse abnimmt.
Ich werfe noch ein Stichwort in die Runde. Sie haben es schon aufgeworfen, Ottfried Jahren. Gratis. Gratis einerseits, gratis die Gratis-Zeitung, gratis auf der anderen Seite die Web-Inhalte, die ja in großer Beliebigkeit, in großer Vielfalt und zum Teil auch in gar nicht so schlechter Qualität verfügbar sind. Was tut dieses Gratis einer Tageszeitung wie dem Tagesanzeiger an?
Ich denke, es sind zwei Dinge. Zum einen stehen wesentlich mehr Informationsquellen grundsätzlich zur Verfügung, sei es online oder offline. Das führt dazu, dass man mehr Möglichkeiten hat, sich irgendwo Informationen zu beschaffen, unabhängig von der Qualitätsfrage. Und dann kommt natürlich das Gratis-Nicht-Gratis-Problem mit rein. Wenn ich so viele Möglichkeiten habe, frage ich mich, was ist eigentlich jetzt sozusagen für mich zu welchen Preisen zu bekommen. Und natürlich bleiben die Medien relevant, weil ich mich auf sie verlassen muss. Sie sind auch dominante Akteure in diesem Spiel. Das Problem ist einfach, dass die Preis-Leistungs-Diskussion damit in Frage gestellt wird. Es ist eigentlich eine Aufgabe der Branche, nicht der Redaktion, eher der Branche, dafür zu sorgen, dass gewisse Regeln durchgesetzt werden, nach denen man finanziert und refinanziert und gewisse Qualitätsstandards auch zu definieren. Sonst fragmentiert es. In dieser Fragmentierung werden dann die überleben, die jeweils einen Hype bedienen und entsprechend sozusagen voranmachen können. Das gefährdet in der Tat die journalistischen Infrastrukturen und die Qualität.
Warum werden die überleben, die einen Hype kreieren?
Weil sie sozusagen ständig dabei sind, eine neue Sau, Entschuldigung, durchs Dorf zu treiben und irgendwelche Aktivitäten auszulösen. Die werden dann generieren nach dem Motto, wir haben aber die meisten Klicks, wir haben mehr Aufmerksamkeit, und das wird dann auch noch von der Werbung eher bedient als diejenigen, die sozusagen auf Kontinuität setzen.
Die nächste Sau durchs Dorf treiben und immer wieder eine neue Sau, Philipp Kuhni. Was tut das der Demokratie an, wenn man eben mit dieser Gratis- und Hype-Mentalität ständig zu tun hat?
Dass man vielleicht vergisst, wirklich hinter die Kulissen zu blicken und sich zu schnell blenden lässt durch diese vordergründig witzigen oder auffälligen Geschichten. Aber wenn ich das Stichwort Demokratie noch schnell umbiegen darf, es ist jetzt viel von den ökonomischen Zwängen gesprochen worden in dieser letzten halben Stunde. Und da vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis auf die Situation in Basel. Ich komme ja aus Basel. Ich denke, die Diskussion um die Basler Zeitung haben zwei Dinge gezeigt. Es wird immer wie wichtiger, dass auch die Besitzverhältnisse, die Hintergründe der Medienarbeit und des Medienbesitzes wichtiger werden, damit diese wichtige Arbeit in der Demokratie, der Journalismus, auch glaubwürdig bleibt. Und das Zweite eben, dass wegen der hohen Aufwendungen, die die Zeitungen und der Journalismus brauchen und deswegen auch immer mehr Besitz in weniger Händen ist, auch die Zeitungen eine Meinungsvielfalt abbilden. Das hat man gesehen, wie wichtig das auch vom Publikum her genommen wird. Und das ist ein Stück Demokratie.
Herr Stähle, Schlussfrage an Sie. Wird es den Tagesanzeiger, den Tagi, den wir kennen, in 15 Jahren so noch geben?
Ja, sicher. Es wird ein bisschen weniger Papier wird gedruckt werden müssen. Das stört uns nicht. Dafür werden es andere Quellen sein, auf denen wir gelesen werden. Das wird online sein, wird mobile sein, es werden die Tablets sein. Das ist eigentlich ökologisch sogar, wenn jetzt Cancun die Konferenz ist, sogar noch eine gute Botschaft, nicht? Ich denke, die Gratiskultur, die ist für uns vor allem eigentlich jetzt noch nicht in der aktuellen Form eine Bedrohung, was quasi sehr billig gemacht Aufbereitung von Aktualität ist. weil das ist nicht, die Leute, die damit zufrieden sind, die werden langfristig keine bezahlte Tageszeitung lesen. Gratiskultur wird eher gefährlich auf dem Netz beispielsweise, und da könnte möglicherweise dann nicht die privaten Verleger, sondern eher die SRG zu einer Bedrohung werden, im Moment, wo sie dossierkompetenten Inhalt gratis verbreitet auf dem Netz, dann wird es für andere natürlich schwierig, ein Bezahlmodell durchzusetzen, was absolut entscheidend sein wird für die Zukunft dieser Art von Information.
Journalismus braucht Geld, um Qualität zu generieren. Das war die Debatte hier im Kontext mit Otfried Jahren, Rez Strehle und Philipp Kuhne. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.